doch sehr, sehr gut. Wir wollen heute Abend pünktlich Schluss machen. Ich möchte es dem Bruder Muhl jetzt schon ans Herz legen.
Liebe Brüder, euer Lachen sagt mir, ihr glaubt der Sache nicht ganz.
Und wenn ihr irgendeine Ergänzung habt, will?
Ja, wir müssen noch
selber warten auf den Film.
Die letzten Worte des Apostels Paulus. Allgemein, schnell die Frage, ist die Übertragung so in Ordnung? Danke. Allgemein nimmt man an, dürfte auch richtig sein, dass nun der zweite Brief an Timotheus das letzte Schreiben ist, weil er auch direkt darauf eingeht und schreibt, die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich werde schon als Trankopfer gespendet. In dem Sinn, vorerst einmal unter unserem Thema die letzten Worte des Apostels Paulus. Dann hat dieser Apostel aber noch die Ehre, im Worte Gottes von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 zu sagen, mir, dem geringsten der Apostel, ist es gegeben, sogar das Wort Gottes auf sein Vollmaß zu bringen. Aha. Also auch in unserem teuren Gotteswort durch den Heiligen Geist inspiriert bis auf jedes Pünktchen, was Hebräisch und Griechisch betrifft, darf er die letzten Höhen, Tiefen, Breiten und Längen der Weisheit Gottes und der Liebe Gottes bezeugen. In einmaligster Weise. Da ist ein Wort im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 11. Einmalig vor uns. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut ist, keinem anderen. Einmalig. Und dazu dürfen wir im Epheserbrief im 3. Kapitel einige Verse als Zeugen noch beachten. Kapitel 3. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch, Nationen, bitte nicht Israel, ich mir in Bezug auf euch, die Nationen, gegeben ist. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, verborgen war, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, dass die Nationen Miterben seien, Miteinverleibte und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christo Jesu durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin. Aha. Ein Evangelium, das aus dem Herzen des glückseligen Gottes und Vaters Jesu Christi und unseres himmlischen Vaters entspringt. Das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Nur dem Apostel Paulus, welches mir anvertraut worden ist. Und da lohnt es sich, einmal bei diesem auserwählten Rüstzeug Gottes und Jesu Christi seine letzten Worte, gleichsam sein Testament an uns, näher anzusehen. Wir schlagen auf, noch als feinen Parallelklang schlagen wir auf 2. Samuel 23, 2. Samuel 23. Wo sind wir da? Ersten Samuel, zweiten Samuel, 23, die ersten Verse. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes ist Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. David, wunderbar, die letzten Worte, herrlich. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet. Mache kleine Pausen. Ist jedes Wort gewaltig, wunderbar. Der Geist Jehovas hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Welche Gnade er hatte. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels zu mir geredet. Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottes Furcht. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen sproß das Grün aus der Erde. Die letzten Worte Davids, des Mannes nach dem Herzen Gottes. Paulus nun ist der Mann nach dem Herzen Gottes, wie wir zu sagen pflegen nun im Neuen Testament. Wird vielleicht jemand denken, aber der Jünger Johannes, das war doch der, den der Herr Jesus lieb hatte. Ja. Da macht die Schrift aber ein Aber. In ganz ernsten, entscheidenden Lebensfragen. Johannes muss schreiben. Wenn ein Mensch eine Sünde begangen hat, die zum Tode ist, er war auch Eiferer für das Gesetz, wie alle. Nach dem Gesetz musste er getötet werden, sterben. Wenn ein Mensch eine Sünde begangen hat, auf welcher Todesstrafe liegt, da sage ich nicht, dass man für den noch beten soll. Denn da muss das geschehen, was das Gesetz bestimmt. Hat das uns nicht schon sonderbar berührt, liebe Brüder. Das entspricht nicht dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Dabei ist unser Gott nicht glückselig. Zweiten Timotheus. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung, gestattet mir, ein kleines Wörtchen zu betonen, nach Gottes Willen, Apostel Jesu Christi, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist. Äonisches Leben ist nicht das Leben, das in Christo Jesu ist. Äonisches Leben hatten Adam und Eva, die hätten nie sterben müssen, solange die Zeitalter, die Äonen laufen, wenn sie nicht gesündigt, wenn sie nicht sich vom Herrn abgewandt hätten und der Stimme des Feindes Gehör geschenkt hätten. Äonisches Leben. Und da gilt unter diesem Evangelium des Reiches, gilt, wer an mich glaubt, der hat vorerst was für ein Leben? Äonisches Leben und leider mit ewigem Leben übersetzt. Und da darf ich gleich sagen, wer nur, entschuldigt mich, im Vergleich mit dem, was Gott uns geschenkt hat, muss ich sagen, wer nur äonisches Leben hat, der kann wieder abfallen. Gründlich. Wer aber in der Kraft eines unauflöslichen Lebens stehen darf, aus Gott gezeugt und aus Gott geboren, dieser neue innere verborgene Mensch kann nicht sündigen, denn er ist aus Gott gezeugt und aus Gott geboren. Der Äußere, auch bei uns, der kann nur sündigen. Nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist. Und was in Christo Jesu ist, schließt alles andere in der ersten, untergegangenen und der gegenwärtigen Schöpfung aus. Die gegenwärtige Schöpfung ist alles andere als in Christo. Alles andere. Ja, das sind letzte Worte. Timotheus, meinem geliebten Kinde, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christo Jesu, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen diene. So, Paulus, wie soll das zugegangen sein? Antwort auf alle Fragen gibt uns sein Wort, dein Wort. Alle Fragen, die unser Gotteswort aufwirft, beantwortet das Wort selber, und alle Probleme, die es stellt, unsere Augen, löst das Wort Gottes selber. Etwas anderes will ich nicht wissen. Von meinen Voreltern her mit reinem Gewissen dienen. Ja, jetzt fragen wir die Schrift. Melchisedek taucht auf. Er segnet Abraham. Und Abraham gibt diesem Melchisedek, König von Salem, das war der erste Name von Jerusalem. Jerusalem wurde ja gegründet von Hamiten, den Kanaaniten, Hethiten und Amoriten. Dein Vater war ein Hethiter, deine Mutter eine Amoriterin, spricht Gott zu Jerusalem. Melchisedek, König von Salem, erster Name von Jerusalem. Soviel ich sehe, ein Hamite, dem Blut nach, Melchisedek. Er segnet Abraham und Abraham gibt ihm den Zehnten. Und jetzt schreibt der Hebräerbrief, kommt darauf zu sprechen. Levi, dem der Priesterdienst nach dem Gesetz vom Sinai anvertraut worden ist, war noch in den Lenden seines Gottes. Groß- oder Urgroßvaters Abraham, als Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab. Ohne Zweifel aber, lesen wir weiter, ist der, der den Zehnten empfängt, größer als der, der den Zehnten bringt. So steht geschrieben. Also wer ist größer, Abraham oder dieser Melchisedek? Und jetzt war der Vergleich ist ja das Gesetz vom Sinai mit seinem Priestertum einerseits, Aaron als Repräsentant und dieser Melchisedek. Dieser ist Priester Gottes des Höchsten. im Vorbild für Jesus Christus. Und jetzt war Levi, also samt Aaron und all den Dienern des Gesetzes, noch in den Ländern Abrahams, als Abraham der Melchisedek den Zehnten gab, also hat Levi den Melchisedek den Zehnten gegeben, als er noch in den Ländern Abrahams war. Ja, das ist nicht logisch, vernünftig, mit unserem bisschen Unverstand, ne? Aber ist das biblisch bezeugt? Jawohl. So war Paulus noch in den Ländern seiner Voreltern. Und alles, was die gemacht haben, war er nicht nur dabei, sondern hat mitgehandelt. Das sind nun Einblicke in Gott geordnete Zusammenhänge, die wir nirgends anders finden können als in unserem Gotteswort. Und auch nur dann, wenn wir so dumm sind und allem glauben, jedem Buchstaben, der da vorliegt. Wie ich mit reinem Gewissen Gott gedient habe, seit meinen Voreltern her. Wie unablässig ich deiner gedenke, Timotheus. Was heißt denn Timotheus? Wir haben schon gehört. Time heißt Ehre und Theos heißt Gott. Ein Mensch, der von ganzem Herzen nur Gott die Ehre geben will. Und ich hoffe, da seien wir alle hier versammelte Brüder solche Timotheusen. Er schreibt weiter, wie ich deiner unablässig gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag. Und wir beten wir auch unablässig Nacht und Tag für Brüder, sagen wir mal, ja, Herr, leider, ja. Gelegentlich, ja. Wir wollen bei der Betrachtung dieser Gottesherrlichkeiten uns immer die Gelegenheiten von Fall zu Fall wahrnehmen, uns persönlich ganz neu vor dem Herrn zu demütigen, sagen Herrn. Der da vorn ist ein fauler Bursche. Schreibfaul haben alle schon, die mit mir zu tun haben, die Quittung selber erlebt. Ich darf schnell hinzufügen, das hat unser wunderbarer Gott mit seinem Evangelium der Herrlichkeit, hat er den Schreibfaulen Bruder Muhl schon gesehen, Vorgrundleben der Welt, und dann hat er gleich einen Kollegen beigesellt, der dann seine Dienste am Wort auf Tonbändern aufgenommen hatte. Der Willi Schirmer, der Willi Nussbaumer, der hat über 30.000 Tonbänder mit Vorträgen, meistens von Bruder Muhl, in alle Welt versendet. Und dann noch zu Selbstkostenpreis, unser Willi Nussbaumer, der schon 2 Jahre beim Herrn ist. Tag und Nacht, indem ich deiner Tränen eingedenk bin, und dann auf einmal, um mit Freude erfüllt zu werden. Paulus, bist etwa selig geworden, als Timotheus geweint hat? Denkst du noch nach, wie weiß wie viel Zeit, an die Tränen des Timotheus? Was ist los mit dir, Paulus? Ich sage, was ich heute Morgen schon sagte. wir sind Eisheilige. Da fehlt die Glut, das Feuer und der Brand der Liebe des Geistes. Haben wir gelernt heute Vormittag. Voll Verlangen, dich zu sehen. Also auch wieder so ein Seelenwunsch. Indem ich eingedenk bin deiner Tränen, auf dass ich mit Freude erfüllt sein möge, indem ich mich erinnere, und jetzt kommt wieder sowas, des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Oh, jetzt kommt noch die Großmutter. Kommt der Paulus noch mit der Großmutter. Mit der Mutter. Eunike heißt froher Sieg. Lois heißt noch besser. Liebe Brüder, was ist noch besser als froher Sieg? Froher Sieg ist wunderbar. Was ist noch besser? Also die Großmutter.
Was bei dir?
Was gibt? Ja, ja. Weil er es gesagt hat, ich habe meinen Vater nie gesehen, waren ganz außergewöhnliche Verhältnisse da bei mir. Und meine Mutter habe ich selten gesehen, eine wunderbare Mutter. Hat meine Großmutter gebetet, lieber Gott, du weißt, der Junge hat keinen Vater, sieht seine Mutter selten. Da musst halt du sein Vater sein, hat meine Großmutter gebetet. War das gut? Das war noch besser als froher Sieg. Hat Gott dieses Gebet der Großmutter ein wenig erhört? Nein, nicht nur ein wenig. Nicht nur ein wenig. Lois, noch besser die Großmutter. Wenn ich irgendetwas gern getan hätte, die Großmutter sagt, nein, dann hat halt der Bub mit der Großmutter gekämpft, bis die Großmutter gesagt hat, mira wohl, also meinetwegen heißt das. Gut. Hierher zurück. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Ungeheuchelter Glaube. Um welcher Ursache willen ich dich erinnere, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir ist durch das Auflegen meiner Hände. Aha. Gnadengabe anzufachen. Was haben wir heute früh anrühren dürfen? Von der Liebe des Geistes ist brennend, feurig, glühend, kochend. Und da haben wir keine Ahnung. Da sind wir Eisheilige. Auch in dir. Erinnere ich dich jetzt? Diese Gnadengabe, da war bei Timotheus auch. Ein Geist, der Geist des Lebens, rein. Die Feuerglut des Geistes. Fache wieder an. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit. Ein wunderbares Wort. Hat die Ehre, hat ja mit Besinnen zu tun. Im Hauptwort sogar noch unser deutsches Wort Sonne in sich zu tragen. Nicht? B, sogar Mehrzahl, Besonnenheit. Und warum ich da schnell Nachdruck drauf lege? Da hat Salomo in seiner gottgeschenkten Weisheit, es lohnt sich, die Stelle aufzuschlagen in Sprüche 7. Sprüche 7. Kurzes Wort, gewaltig wunderbar. Sprüche 7, Vers 12. Ach so, halt, halt. Ich bin ja gar nicht bei Sprüche 7. So, jetzt dämmert's. Vers 12. Ich, Weisheit, das ist Christus, bewohne die Klugheit. Ist in Klugheit zu Hause und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Oh. Ist das ein Wort?
Wiederhol es nochmal.
Na, du hast recht. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Christus als Weisheit Gottes ist in Klugheit zu Hause. Ach, so etwas. Möchten wir lieber zu den klugen Jungfrauen gehören oder zu den törichten? Seid klug wie die Schlangen, aber gleichzeitig ohne Falsch wie die Tauben. Also ist Klugheit etwas göttlich Wertvolles. Die Klugheit Gottes ist das Haus, die Wohnung der Weisheit Gottes, des Christus als Weisheit Gottes. Und findet die Erkenntnis der besonnenen Überlegungen. Noch schöner. Findet die Erkenntnis, ja doch, der besonnenen Erwägungen. Oh, da wird vollkommen genau abgewogen, dieser Besonnenheit. Ja. Also, was hat Gott uns für einen Geist gegeben? Und der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wunderbar. So, aber weiter. Zweiten Timotheus. Wir machen jetzt dann einige Sprünge in diesem letzten Vermächtnis des Paulus. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Wieder stehen die beiden Begriffe Vorsatz Gottes einerseits und Werke andererseits einander diametral entgegen. Das sind die größten Gegensätze, die es geben kann. Vorsatz Gottes, der kommt aus seinem Herzen. Vollkommen, nach Glauben, Hoffnung, Liebe. Und die Werke sind erst geworden vom ersten Spatenstich, die der Sohn Gottes bei der ersten Schöpfung gemacht hat. Die Werke begannen erst von Grundlegung der Welt an zu existieren. Und dann kommt ein Zeitpunkt, wo das Wort Werke mit Christus begraben ist, nicht mehr existiert. Und da dürfen wir uns gleich sagen lassen, wieder aus dem Hebräerbrief, so befleißiget euch nun, in seine Ruhe einzugehen. Aha, was für ein Fleiß sollen wir anwenden? Genau, keinen einzigen Fleiß, wie wir das hier in der Welt verstehen, sondern genau das Gegenteil. So, wenn nun Fleiß, allen Fleiß an, in die Ruhe Gottes einzugehen, indem ihr zur Ruhe kommt von euren eigenen, allen eigenen Werken, gleich wie Gott schon längst zur Ruhe gelangt ist von seinen, allen seinen Werken. Da kommt ein Zeitpunkt, da sagt Gott, von Werken will ich nichts mehr hören. Da darf ich liebevoll boshaft einen Blick werfen auf die Gewerkschaftsführer, die heute noch weiß was für eine Rolle spielen. Die haben einmal alle zu kapitulieren, vollständig. Hierher weiter. Vers 10. Jetzt aber geoffenbart worden ist, durch die Erscheinung unseres Herrn Heilandes, Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Ah, wirklich. Unverweslichkeit. Durch, Achtung, durch das Evangelium, durch das, ich betone richtig, durch das Evangelium, zu welchem ich berufen, als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen berufen bin. Um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Halte fest das Bild gesunder Worte, dieses gewaltige Wort. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, schon wieder, die in Christo Jesu sind. Es gibt Glauben und Liebe auch, die als Glauben und Liebe bezeichnet werden, in uns mit positiv beurteilt werden. Aber es sind nicht die Liebe und der Glaube, der in Christo Jesu ist. Und so geht es durch das ganze letzte Wort des Apostel Paulus. Immer das Wunderding und jene göttliche Herrlichkeit und immer wieder die oder das in Christo Jesu ist. So gilt, in Christo Jesu ist weder Beschneidung noch Vorhaut etwas. Untragbar für einen Israeliten, einen Juden, der möglichst gesetzestreu ist. Und so weiter und so weiter. Das Bild gesunder Worte. Dieser Ausdruck hat die Voraussetzung, dass es ungesunde Worte gibt. Und die gesunden Worte, die nur ihm, diesem letzten der Apostel, gegeben worden sind, ja, kennt kein anderer. Und dieser, der bezeugt, nicht durch Werke und ohne Gesetz sind wir Gottes Gerechtigkeit geworden, kann eines Tages bezeugen, schriftlich im Worte Gottes, und ich habe mehr gearbeitet als sie, die 12 alle miteinander. Ist er jetzt noch hochfahrend geworden? Nein. Kapitel 2. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Es gibt noch allerhand Gnaden, aber die sind nicht aus dem Herzen Gottes und nicht aus Jesus Christus gekommen. Das Gewaltige. Und der Gnade, die in Christo Jesu ist, und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Leuten an, die wieder fähig sind, tüchtig sind, andere zu lehren. Gewaltig. Nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Oh, sollen Timotheus noch ein Kriegsmann sein? Ja. Ein Kriegsmann in der Welt ist dann der Beste, wenn er alle Feinde ringsum kurz und klein schlägt, umbringt. Ein Kriegsmann Jesu Christi ist er einer dann, wenn er sich von allen ringsum kurz und klein schlagen lässt, ohne bitter zu werden, ohne das Geringste zuzurechnen. Segnen sich Kurt die alle Schlagenden zu segnen, die uns verfolgen, zu segnen. Zum Segnen seid ihr berufen, also Kriegsleute Jesu Christi. Hiob 29, Schluss. Hiob Vorbild für Christus. Ich sitze als König, kürze ab, unter der Kriegschar, die Trauernde tröstet. Ist das eine Kriegschar Gottes, Jesu Christi? Einmal alle Tränen abzuwischen. Sind Aufgaben der Kriegsleute Jesu Christi. dass alle getröstet werden. Keine Träne mehr fließt, höchstens Freudentränen. Bedenke, was ich dir sage, Vers 7. Denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Habe ich vom Bruder Geier zum ersten Mal gehört. Ich habe das gleich ergriffen, gegessen, gesagt, Herr, beachte, was ich dir sage. Herr, ich beachte, was du mir jetzt sagst. Du wirst mir Verständnis geben in allen Dingen. Kühn. Wachstümlich. Wachstümlich. Die den Herrn nur suchen, haben die Weisung, verstehen alles. Steht geschrieben, wieder, wachstümlich. Verstehen alles, und zwar alles. Die sogenannte Widersprüchliche in unserer Bibel. Wir lesen Vers 16. Die ungöttlichen Geschwätze aber vermeide, denn sie werden die Betreffenden zu weiteren wieder göttlichen Dingen fortschreiten. Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Wir lesen Vers 24. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Liebe Geschwister, wunderbar, dass wir solche Gebote haben wir. Nicht streiten, sondern gegen alle milde sein. Also gegen welche nicht? Ohne Ausnahme. Gegen alle milde sein. Lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe. Kapitel 3. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Hat Paulus recht gesehen? Stimmt nur allzu sehr. Kapitel 3, Vers 10. Du aber hast genau erkannt meine Lehre, mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein Ausharren, meine Verfolgung und so weiter. Vers 17 oder Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, inspiriert und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Also Bruder Buhl, also doch Werke. Langsam. Da fragten wir die Schrift. Was meint der Geist hier für Werk mit diesen Werken? Paulus, ihm ist es wieder gegeben. Wir sollen nach der Weisheit und der Erkenntnis und der Einsicht, die Gott uns gegeben hat, sollen wir wachsen und Frucht bringen in jedem guten Werk. Wie viel Lärm gibt es beim Wachsen? Kann man da zusehen, wie es wächst? Gibt es da Wachstumsknoten? Aha. Was ist die Voraussetzung, dass etwas wachsen kann? Dass ein Same bereit ist, sich in die Erde werfen zu lassen, begraben zu lassen. Dann stirbt das äußere Alte und der verborgene Lebenskeim treibt vorerst Würzelchen nach unten in die Tiefen Gottes und wächst dann fruchtbringend in guten Werken fruchtbringend. Ist das etwas anderes als so Werken? Und wenn man die Werke nicht tut, dann ist man verflucht und verdammt für immer. Merken wir, hören wir die Schrift ganz genau. Bleiben wir bei dem Apostel, den Gott für uns in vollkommener Weise ausgebildet hat und uns zur Verfügung gestellt hat. Vers 5, Kapitel 4. Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tue deinen Dienst, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Da darf ich noch darauf hinweisen, Paulus darf von den drei großen Festordnungen Gottes, sind meine Feste, die er Israel anvertraut hat, darf Paulus die erste Festordnungsgruppe für uns, die Glieder am Leib des Christus, mit Beschlag belegen. Wenn er schreiben darf, so lasst auch uns fest feierhalten, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Und wie beim Passafest sofort das Fest der ungesäuerten Brote Anschluss, fährt er weiter, feget den alten Sauerteig aus. Ich darf kaum sagen, was Paulus unter altem Sauerteig versteht, nämlich das Gesetz vom Sinai. Ist alter Sauerteig, kein schlechter. Aber das Gesetz, Hebräerbrief, veraltet ist dem Verschwinden nahegekommen. Gott hat noch Geduld mit den gesetzeseifernden christusgläubigen Juden, gibt aber die Quittung dann im Jahre 70 mit der Zerstörung von Jerusalem und dem Tempel und der Tötung der Juden und der Zerstreuung unter alle Nationen. Wenn man noch eiferer für das Gesetz sein will, für dass Gott in Christo den gleichen teuren Lospreis, Lösegeld bezahlt hat, den heiligen Engeln, um uns von ihrem Gesetz loszukaufen, wie er auf der Feindseite seine Seele ausgeschüttet hat als Lösegeld für unsere Seelen, sie frei zu machen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Gerechtsinniger, ja, einfach geschenkweise schon geworden, aber wir können noch gekrönt werden. Welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Epiphanie, seine Erscheinung zur Entrückung lieb haben. Befleißige dich bald zu mir gekommen, zu kommen und so weiter. Paulus am Schluss. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. und so weiter. Letztes Wort. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geiste. Wir dürfen jetzt lesen, sei mit unserem Geiste. Die Gnade sei mit euch. Letztes Wort. Die Gnade sei mit euch. Gekrönt. Wer die Erscheinung Jesu Christi, das Plötzliche führt zur Entrückung, lieb hat, wird auch gekrönt, bekommt auch eine Krone. Ist angenommen, der Bruder Muhl sei da zu lax gewesen, ja, zu faul. Da richtig sich die Liebe, die geschenkt ist, anzufachen und zu brennen zu bringen in Bezug auf Jesus Christus und seine Erscheinung. Und da wird der Bruder Muhl nicht gekrönt. Aber alles, Herrlichkeit und gerettet, alles in Ordnung, sonst. Aber jetzt, wer neuen Wein trinkt, der soll aufpassen. Wer aber alten getrunken hat, der sagt, der ist noch besser. Neues Testament, Altes Testament. So. Da gibt es nun im Alten Testament ein Wort sogar für Bruder Muhl, der da versagt hat. Der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Also, Halleluja, Amen.
Wir wollen miteinander beten, liebe Brüder. Herzlich lieb haben wir dich, Herr, unsere Stärke. Du hast in deiner Absolutheit, deiner Liebe und Gnade uns Jesus Christus zum Christus Jesus gemacht. Und darüber beten wir dich an. Du hast dir Werkzeuge ausersehen, die du gebrauchen konntest. Unter ihnen vorrangig unseren Apostel Paulus, der von deiner Liebe und von deiner Gnade, von deiner Barmherzigkeit reden und schreiben konnte wie kein anderer. Du hast ihn ausersehen als Rüstzeug, um die Nationen zu belehren, um sie herauszurufen aus der Welt der Finsternis, aus der Obrigkeit der Finsternis, und hast sie, die Glaubenden, versetzt in das Königreich des Sohnes deiner Liebe. Wir danken dir, dass wir auch heute diesen Mann begleiten durften. Wir danken dir für das Wort unseres Bruders, dass er uns so in seiner ihm eigenen Art verkündigte und uns ihn durch dich und deine Gnade lieb und wert machte. Wir danken dir, lieber Vater, für den Abschiedsbrief unseres Nationenapostels. Wir danken dir, dass er den Sieg erringen konnte und dass er nun uns aufruft.